was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Ich habe die Woche versucht, mir ein paar geistreiche Gedanken zu machen. Ein geistreiches Leben ist es, was Paulus hier im Galaterbrief anspricht. Fleisch und Geist, die großen paulinischen Begriffe, die sind ja so in unseren christlichen Sprachgebrauch übergegangen, dass wir ganz selbstverständlich mit ihnen um uns werfen. Das Fleisch tut ja alles Mögliche. Und Paulus ist ja sehr deutlich. Er sagt, mit unserer Entscheidung für Jesus beginnt ein neues Leben. Ein Leben aus einer neuen Quelle. Ein Leben neu zum Leben erweckt, begeistert durch den Geist Gottes. Und Paulus bezeichnet demgegenüber sein altes Leben mit seinen alten Motivationen, abfällig als Fleisch. Und das Fleisch, das tut alles Mögliche. Es scheint nicht so richtig tot zu sein, dieses Fleisch. Kann ich mir gut vorstellen, wenn ich an meinem Körper runterschaue. Der ist aber gar nicht gemeint, ja? Auch wenn das oft so verstanden wird. Es ist nicht eine Körperfeindlichkeit gemeint. Es ist eine altes Lebenfeindlichkeit gemeint. Und zum Glück ist der nicht tot, sondern er tut noch das, was er soll. Er ist aber nicht gemeint. Das Fleisch ist gemeint. Tatsächlich mein egoistisches, selbstbemühtes, vielleicht auch manchmal redlich aus mir selbst bemühtes Selbst. Und dem gegenüber stellt Paulus diese radikale Sicht des neuen Lebens, das er als ein Leben aus dem Geist bezeichnet. Warum dieses Thema heute Morgen? Weil ich glaube, dieses, was tut eigentlich Gott unter uns? Was tut Gott in mir? Und welche Früchte bringt er hervor? Hat nicht unerhebliche Anteile an dem, was unser Miteinander als Gemeinde prägt. Der müsste doch eigentlich jetzt, vielleicht kennt ihr den Gedanken, der müsste doch eigentlich jetzt mal auf den Trichter kommen, das. Oder ihr ertappt euch sogar selbst gelegentlich dabei. Der müsste mich doch jetzt verstehen. Der müsste das doch eigentlich viel. Der müsste doch ganz anders reagieren. Der ist doch Christ. Der ist doch so gut mit Jesus unterwegs. Wie sollte der noch charakterliche Schwächen haben? Es soll ja Gemeinden geben. Da soll's Gemeindehopper geben. Das ist auch so ein kananäisch abfälliger Begriff, den ihr kennt. Und dieser Gedanke ist mir aber gar nicht fern, dieses, da müsste es doch eigentlich frömmer zugehen in so einer Gemeinde. Und manchmal folgt auf die erste Begeisterung, wenn man eine neue Gemeinde entdeckt, dann die Enttäuschung. Die sind ja auch nicht besser hier. Leute, wenn ihr die Gemeinde mit den perfekten Früchten gefunden habt, dann sagt mir Bescheid, ich gehe nicht hin. Weil sonst zerstöre ich den Laden durch meine Anwesenheit. Weil wenn ich mir diese Liste anschaue, dann finde ich bei mir Dinge aus beiden Kategorien. Das ist einfach so. Das macht mich an manchen Punkten froh und an anderen macht mich das traurig. Worum geht's Paulus, wenn er hier von den Früchten des Geistes spricht? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. 9 Tugenden. Paulus nennt sie aber nicht 9 Tugenden und sagt, macht 9 Dinge als Christen gefälligst richtig. Ich habe euch da so ein Kleingedrucktes. Er sagt 9 Früchte des Geistes. Früchten können wir uns nicht rühmen, denn sie sind nicht unser Verdienst. Und Früchte können wir auch nicht machen. Wir tragen sie, wenn wir die richtige Pflege erfahren. Paulus formuliert hier also keinen Anspruch, sondern einen Zuspruch. Das ist es. Das ist es, was bei euch wächst, wenn der Heilige Geist drin sein darf. Okay, Ärmel hochkrempeln. Was muss ich tun, damit die richtigen Früchte wachsen? Nichts, sagt Paulus, nichts. Und das ist eine frustrierend klare Botschaft. Ich kann mich so richtig anstrengen. Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Komm, Freundlichkeit. Freundlichkeit bekomme ich hin. Meistens scheitere ich da schon sonntags morgens dran. Schon direkt nach meinem ersten Kaffee, ja. Vor meinem wäre es ganz schlimm. Aber nach meinem ersten Kaffee. Ich schaffe das mit dem freundlich. Bisschen drücken heute Morgen. Und dann kommt gleich, ich schlage 8:45 hier auf und dann kommt gleich der Erste auf mich zu. Hey, könntest du mal kurz? Ja, okay, klar. Keine Zeit. Noch ein bisschen drücken. Ja, und dann kommt der Nächste. Hey, könnten wir noch kurz reden über... Ah, nein, Gottesdienst. Ah, ein bisschen drücken, freundlich. Ich weiß nicht, was bei euch rauskommt, wenn ihr ganz fest drückt. Bei mir ist es normalerweise weder Geduld noch Freundlichkeit. Ja, dafür gibt es auch einen Begriff im Deutschen. Freundlich. Es funktioniert so nicht. Und doch sehe ich manchmal auch das andere. Das mit der Freude funktioniert auch nicht so. Wo ich in letzter Zeit hinschaue, sehe ich ganz viele schwere Minen. Also nicht diese Dinger, die hochgehen, wenn man drauf tritt, ja? Das sind auch schwere Minen. Aber ich meine lange Gesichter. In der Gemeinde. Ja, sagst du vielleicht, die macht's uns auch gerade nicht leicht. Und die machen's uns schon gar nicht leicht. Wer die sind, ist mir dabei erstmal egal. Weil wahrscheinlich gibt es immer uns und die. Und du willst es ja gerade richtig machen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Ich habe die letzte Woche eine Menge Gespräche geführt. Und auch das ist gut so. Mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Mit denen und mit jenen. Und vielleicht sogar mit dir, ich weiß es nicht. Aber es ist egal, ob zu denen oder zu jenen gehörst. Oder zu den Dritten. Oder zu den Vierten, ich weiß es nicht. Ich garantiere dir, wenn du gerade leidest, dann tun es andere auch. Und ich sag euch noch was. wir werden da wieder rauskommen. Und ich hoffe, dass wir da gut wieder rauskommen. Und gut heißt in dem Fall, dass wir auf dem Weg Dinge richtig machen. Und dass uns unterwegs keiner verhungert. Und ich glaube, dazu müssen wir die Früchte des Geistes, die Früchte, die er unter uns trägt, sehen und fördern. Und der Galaterbrief ist erstmal ein ziemlich schroffes Schreiben. In dieser Gemeinde haben sich Irrlehren breit gemacht, die die Freiheit, die Jesus den Menschen gebracht hat, Stück für Stück wieder einzäunen wollen. Das ist so eine Art Kleingedrucktes im Christlichen. Jesus plus X. Ja, du brauchst Jesus und die Erlösung und dann kommen da noch Dinge dazu. So ein paar Feste, so ein paar Speisevorschriften. Und genau dieses plus X stört an dieser Stelle Paulus. Und er sagt, Leute, wir gehen die Sache nochmal von ganz vorne durch. Was ist nötig? Was ist vielleicht trotzdem okay? Was ist nett? Was ist secure und was ist überflüssig? Und er sagt, hey, wir betrachten erstmal das, was wirklich nötig ist. Nein, wirklich nötig ist kein Plus X. Weil das zerstört in seinen Augen die Rettungstat Christi. Und er sagt, es braucht eine Ausdifferenzierung dessen, eine Alltagsbestimmung. Wie mache ich das? Und wie lebe ich das? Natürlich, ganz klar, die brauche ich. Ich kann nicht stehen bleiben bei dem Punkt, Gott hat mich lieb. Aber es braucht kein christliches Kleingedrucktes. Es braucht das, was Gott sagt, das möchte ich aus deinem Alltag machen. Und das ist zunächst Galater 5, 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Paulus spricht hier sehr abfällig von den Werken des Fleisches. Also von dem, was sein eigener Kopf ausspuckt an Motivationen. Vielleicht sogar ein bisschen zu abfällig. Denn ich finde keineswegs, dass immer nur Schlechtes dabei rauskommt, wenn ich gefühlt guten Motivationen folge. Aber Paulus sagt, darum geht's gar nicht. Das sind gar nicht die Kategorien, die ich aufmache. Es geht um die Frage, kommt es von Gott oder kommt es nicht von Gott? Wenn es nicht von Gott kommt, Fleisch. Ich sag's euch nochmal ganz klar, ganz strukturiert, ganz von unten, ganz bei Null angesetzt. So ist es. Und Paulus sieht es an dieser Stelle, oder sagt es an dieser Stelle sehr klar, sehr deutlich und sehr viel pessimistischer, als ich das machen würde. Was ist es? Was ist es nicht? Und den Werken des Fleisches stellt er die Früchte des Geistes entgegen und sagt damit schon, spart euch das geistliche Drücken. Es geht nicht um ein geistliches, mach mehr. Es geht auch nicht um geistliche Zwänge. Und es geht auch nicht um geistliche Ergebnisse, sondern ganz banal und grundlegend um Wesenszüge. Das ist das, was der Geist in uns zunächst tun möchte. Und Paulus bezeichnet sie als Früchte des Geistes und sagt damit schon, hey, mir geht's im Kern nicht darum, dass ihr Erfolge vorweisen könnt oder müsst, sondern darum, dass Gott euch so verändert, dass ihr mehr in Jesu Bild verwandelt werdet. Weil ihr mehr seine Wesenszüge tragt. Und das nicht, weil ihr so fest drückt, sondern weil er es in euch schafft. ich habe dir heute Morgen eine Perspektive, die ist für mich irgendwie befreiend. Paulus sagt, du bist nicht der Gärtner. Du bist noch nicht mal der Weinstock. Du bist nur die Rebe. Und die Beeren, die an dir wachsen darf, die ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Liebe. Paulus fängt mal wieder mit Liebe an. Wir werden die nächsten Wochen auch die anderen Früchte noch durchgehen. Das ist eine Drohung, ja, ich weiß. Aber gleichzeitig steckt eine Verheißung drin. Ich werde die heute nicht alle mit euch durchgehen. Ich fange heute mal bei der Liebe an. Die Liste klingt doch schon wieder so nach typischen Frauentugenden, oder? Eine Liste an Tugenden, die anfängt mit Liebe. Und manchmal kann mich Paulus damit fast schon nerven. Das sage ich natürlich nicht laut, weil das wäre ja wieder gegen die anderen Früchte. Ja, aber ich denke es mir, echt Gott, ist die Antwort schon wieder Liebe? Ihr wisst, entweder ist die Antwort Jesus oder Liebe. Und ja, die Antwort ist immer Liebe. Aber nicht meine Liebe, sondern Gottes Liebe. Und nein, das ist keine ich pack dich jetzt in Watte Liebe. In ein großes Paket, mach den Deckel zu, kleb's zu und schleust dich an den ganzen Problemen vorbei. Nee, ist es nicht. Es ist keine Hauptsache, wir haben uns alle lieb und dann kommen wir schon irgendwie drumrum. Das wäre ganz schnell eine Bankrotterklärung. Und wenn wir anschauen, was Jesus fordert mit seiner Liebe und wohin ihn die führt und wie weit die geht. Und wenn ich mir die Feindesliebe anschaue, dann merke ich, dass meine Liebeserklärung ganz oft eine Bankrotterklärung ist. Jesus, wie konntest du das nur durch und aushalten? Mit mir. Und vielleicht beginnt in meinem Kopf deshalb die Liste eher mit Ehrlichkeit. Mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme vor Gott, was ist es und was nicht. Liebe, Agape steht hier im Griechischen, natürlich, was auch sonst, Gottes Liebe. Und die Liebe ist viel reicher. Die Liebe ist viel reicher, aber die Bibel ist viel reicher. Wenn es darum geht, Liebe präzise zu beschreiben, als die deutsche Sprache das kann. Ihr wisst, die Inuit haben, ich weiß nicht, wie viele Wörter für weiß, weil das ihren Alltag prägt. Ja, für mich weiß, Wand, weiß. Kerze, auch weiß. Ja, Frauen könnten schon unterscheiden. Weiß und wahrscheinlich so altweiß oder Elfenbein oder was weiß ich. Ja, was? Eierfarbe, ja, was weiß ich, ja? Aber ihr seht schon, ja? Je nachdem, worauf wir unseren Fokus richten. Wir haben im Deutschen ein Wort für Liebe. Die Griechen haben eine ganze Sammlung davon. Und hier Gottes Liebe. Viel präziser, als die deutsche Sprache das kann. Die Liebe, die ich nie produzieren kann. Die Liebe, die ich nicht aus mir rauspressen kann. Die Liebe, die ich nur da fühlen kann, wo ich mich aus Gottes Augen sehe. Wo ich mich im Licht meines Erlösers sehe. Und diese Liebe fängt immer beim Eingestehen meines Unvermögens an, Gott zu lieben. Und zwar nicht gefühlsmäßig ihn zu lieben. Das kriege ich vielleicht noch hin, aber das ist noch keine göttliche Liebe. Sondern ganz praktisch und ganz handfest ihn zu lieben. Und das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass ich den ganzen Tag nur noch geistliche Übungen mache, um meinen geistlichen Herzmuskel zu stärken. Also habe ich gar nichts dagegen. ist gut. Und ich glaube, das kann helfen. Es kann helfen, mehr in Gottes Liebe reinzufinden, wenn ich sie mir öfter bewusst mache. Aber wenn du nicht der Typ dafür bist, dann press nicht an der Stelle. Sondern dann fass bewusst den Beschluss, Gott mehr in deinen Entscheidungen zu lieben. Und in der Art, wie du ihn in deine Entscheidungen mit einbeziehst. Und da schließt sich der Kreis zu letzter Woche. Ich kann die Früchte des Geistes in meinem Leben nicht wachsen machen, aber ich kann Gott Raum geben. Und Raum beginnt für mich nicht bei der Dreiviertelstunde stille Zeit am Morgen. Also die ist super. Und wenn du diese bewusste Entscheidung für dich triffst und das durchziehst, super, finde ich richtig gut. Aber der Raum beginnt viel früher. Und das ist auch nicht die Einstiegshürde für uns als Christen, sondern die Einstiegshürde ist, zieh Gott in dieser Situation mit ein. Bezieh ihn jetzt mit ein in dein Leben, in diesen Tag, in die Entscheidungen, die du zu treffen hast, in die Kontakte, die du hast, in die Gespräche, die du führst, in die Menschen, die du anlächelst oder nicht anlächelst, in die Art, wie du Dinge formulierst oder nicht formulierst. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist kein Verbot. Das ist eine Zusage, mit der die 10 Gebote beginnen. Eine Zusage von Gott. Mach's so. Wenn du es schaffst, an meinem Herz zu bleiben, dann wird's so. Da geht's hin. Verheißungen Gottes für dein Leben. Das ist ein neues Leben, wie ich es mir für dich vorstelle. Dafür habe ich dich befreit. Für nichts Geringeres. Und auf diesem Weg, und ich nenne es sehr bewusst Weg, will ich dich führen. Also, Paulus bringt die Basics auf den Tisch und sagt nochmal, Liebe geht nicht am Gesetz vorbei. Liebe wählt nun einen anderen Weg, um das Gesetz zu erfüllen. Kein Zwang, kein Druck, Selbsthingabe. Und das klingt so banal, dass ich es manchmal so grundlegend verbocke. Uns eben doch über einen Druckversuch. Uns eben doch über ein du solltest und du musst Versuch. Anstatt Gott zu fragen, was ist jetzt dran? Ich habe mich mal gefragt, welche Frage würde denn die Liebe stellen? Ja, ihr kennt diese alten Bändchen, What Would Jesus Do? So einfach, so banal und für diese Frage so hilfreich. Wie dient meine Entscheidung dazu, dass das Reich Gottes bei dir und bei mir wachsen darf? Und wenn ich in ein Gespräch mit dir gehe, dann traue ich dir zu, dass du diese Frage gestellt hast. Und frag mich, hey, wie entsteht hieraus eine Situation, in der das Reich Gottes wachsen darf? Ich habe mich die letzte Woche schon wieder an der Stelle auf der anderen Seite ertappt. Ich darf für die nächsten 2 Jahre den Vorstand des Stadtjugendrings übernehmen. Ich darf in die Stadt reinwirken und sie prägen. Das war, ehrlich gesagt, mein 2. Gedanke, als ich da zum Vorstand gewählt wurde. Mein 1. war, du warst schon wieder bei 3 nicht auf dem Baum. Du warst schon wieder bei 3 nicht auf dem Baum. Kennt ihr das, bei 3 auf dem Baum sein? Okay, also dieses, ja, wenn du im richtigen Moment nicht den Kopf eingezogen hast, beziehungsweise nicht auf den Baum geklettert bist, ja, dann erwischst es dich. Bei 3 nicht auf dem Baum sein. Und beim Stadtjugendring ist es tatsächlich so, dass ausgelost wird, welches der Mitglieder den Vorstand stellen muss. Und das Los ist auf uns gefallen, als EFG. Ja? Und da sich da auch nicht, also ich kann das nachvollziehen, ja, dass nicht lauter Leute aus dem Jugendbereich gesagt haben, cool, Stadtjugendring, 2 Jahre Vorstand, ich war da noch nie bei dem Laden, da lasse ich mich reinwählen. Dachte sich dann der Jugendpastor, dann macht er das. Und dann dachte ich mir, oh Mann, Arbeit. Ich dachte mir komischerweise in diesem Moment, nicht suchte der Stadt Bestes. Obwohl ich neulich darüber gepredigt habe. Ja? Es hat einen Tag gebraucht, bis ich mal nachgefragt habe und nachüberlegt habe und mir gedacht habe, so doof ist das vielleicht gar nicht. Wenn du der Stadt Bestes suchen willst, mal beim Stadtjugendring anzufangen, da steckt nämlich das Wort Stadt mit drin. Und es könnte ja eine offene Tür sein, in ganz viele Vereine und Kreise und so weiter. Hey, vielleicht war das überhaupt kein Versehen, dass das Los auf dich gefallen ist. Vielleicht war das pure Absicht. Ich habe mich als lieblos ertappt an der Stelle, weil ich zuerst geurteilt habe und dann nachgedacht und nachgefragt habe. Und ich habe mir gedacht, das will ich eigentlich anders machen. Genau das. Suche der Stadt Bestes. Ich hatte keine Liebe für diese Aufgabe, weil ich die Aufgabe statt des Potenzials gesehen habe. Wie oft stellt uns Gott an Punkte, an denen wir lieben können, an denen wir Potenzial sehen können, in einer Aufgabe, in einem Feld, das sich auftut, in einer Person. Oder wir können es lassen. Aber damit wir lieben können, glaube ich, müssen wir es immer schaffen, über uns, von uns wegzusehen, auf Gott zu schauen. Liebe muss diese Befreiung von mir erfahren haben. Ansonsten bleibe ich immer bei der Frage hängen, und was mache ich jetzt damit? Früchte wachsen in ihrem Tempo. Das ist so. Ich kann sie nicht schneller wachsen lassen. Und da ich der Gärtner bin, kann ich noch nicht mal düngen. Da ich nicht der Gärtner bin, kann ich noch nicht mal düngen. Ich verspreche mich heute Morgen schon ganz schön oft. Was ich machen kann, ist am Stamm bleiben. Und ich kann schauen, in welchen Bereichen es dran ist, mich beschneiden zu lassen, damit die Kraft in die richtigen Früchte geht. Für mich sind die Früchte des Geistes deshalb auch ein bisschen sowas wie ein Simplify Your Life Modell. Misste mal ein bisschen aus in deinen Motivationen. Und ich fürchte, die Früchte wachsen bei uns ganz unterschiedlich. Darüber kann ich mich jetzt tierisch ärgern. Und ich kann versuchen, an ihnen zu ziehen. Oder ich kann versuchen, sie künstlich aufzublasen. Aber ich glaube, das bringt alles nichts. Es bringt ja auch nichts, mich dieser Früchte zu rühmen, wenn ich sie nicht hervorbringen kann. Was etwas bringt, ist das zu sehen, was schon gewachsen ist. Und auch wenn es an manchen Stellen vielleicht nur der Ansatz einer Frucht ist, wie meine Einsicht mit dem Stadtjugendring, dann kann ich trotzdem hingehen und diese Knospe oder diese Blüte bestaunen und sie sehen und sie bewusst wahrnehmen und sagen, doch, die Richtung ist gut. Die Richtung, die Gott da mit mir einschlägt, ist gut. Davon mehr. Ich bin heute Morgen in eine Predigtreihe zu den Früchten eingestiegen und ich mache auch schon nach der Liebe Schluss. In 2 Minuten sind wir am Ende. Und es geht mir nicht um geistliche Übungen und es geht mir nicht um einen zu erfüllenden Anforderungskatalog, sondern es geht um Früchte, die Gott schenkt und die bei uns wachsen dürfen. Und ich möchte mit euch in der nächsten Zeit unser Miteinander, und unsere Wesenszüge in den Blick nehmen. Und die richtigen Fragen werden uns dabei, glaube ich, begleiten. Und die richtigen Fragen sollen dir und mir helfen. Und ich habe mal versucht, die für heute zu formulieren. Vielleicht kriegt ihr andere Fragen zusammen. Ist auch okay. Formuliert eure Fragen und haltet an denen fest und stellt euch die immer wieder. Wie dieses gute alte What would Jesus do, wenn es das für euch ist? Gut. Für mich wären die richtigen Fragen, welches Potenzial birgt eine Entscheidung? Wo ist der mögliche Segen darin? Und wo ist der mögliche Fluch? Welches Potenzial birgt eine Entscheidung, die ich treffe? Dann, welche der Möglichkeiten bringt mich oder dich, je nachdem, wer von dieser Entscheidung beeinflusst ist, näher zu Gott? Und die dritte wäre, wer kann mir dabei helfen oder wie kann ich dir dabei helfen? Welches Potenzial birgt die Entscheidung? Welche der Optionen bringt mich oder dich näher zu Gott? Und wie kann ich dir oder wer kann mir dabei helfen? Amen.